Ein gemütlich dahin plätschernder Bach mit genug Wasser, um jederzeit unseren Durst zu stillen. So könnten wir uns im übertragenen Sinne auch unseren Stromfluss vorstellen. Wenn wir überhaupt darüber nachdenken. Denn Hand aufs Herz, Strom kommt doch für die meisten von uns einfach aus der Steckdose. Und zwar immer genau so viel, wie wir brauchen. Dass der Stromfluss aber gar kein ewig dahin plätschernder Bach ist, das haben wir in der letzten Episode bereits gehört. Im Hintergrund passiert so einiges, damit Strom weiterhin selbstverständlich bleibt. Was geschieht, wenn der Strom plötzlich weg ist, das hören Sie ebenfalls in der letzten Episode. Aber es braucht gar nicht immer ein großes, unvorhergesehenes Ereignis. Etwas, das uns täglich umgibt, an jedem Tag, zu jeder Minute, hat Einfluss auf unsere Stromversorgung, auf unsere Netze. In Zukunft sogar noch viel mehr. Und zwar das Wetter. Wenn kräftige Winde wehen, steht, selbstverständlich, sehr viel Energie aus Windkraft zur Verfügung, die in unser Stromnetz eingespeist wird. Wenn dann in der Mittagszeit die Sonne auf die Photovoltaikanlagen knallt, bedeutet das oft Energie im Überfluss. Und um im Bild des Bachlaufs zu bleiben, er würde kräftig anschwellen und mehr als genug Strom, also Wasser, für alle haben. Womöglich muss man das Wasser sogar etwas drosseln, damit er nicht über die Ufer tritt. Was aber geschieht nachts, wenn keine Sonnenenergie zur Verfügung steht? Der Stromfluss schwillt ab, wird immer dünner. Aus einem Fluss wird ein zaghaftes Rinnsal, dann ein Tropfen. Jetzt versiegt der Fluss, und damit habe ich die Metapher weiß Gott mehr als überstrapaziert, gänzlich. Und nun? Kein Grund zur Panik, denn unser Stromnetz ist eben kein versiegender Bach und auch kein wilder Fluss, sondern wird gesteuert. Und wenn einige Stromquellen, etwa Sonnen- und Windkraft, gerade weniger Energie zur Verfügung stellen, werden eben andere angezapft. Wasserkraft zum Beispiel. Mit dem Umbau der Energieversorgung weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energiequellen hat sich bereits einiges verändert und so manches steht uns noch bevor. Denn Windkraft und Sonne sind volatil, stehen nicht gleichmäßig zur Verfügung. Wie es trotzdem gelingt, Strom zuverlässig in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben, damit beschäftigt sich Stefan Strömer vom Austrian Institute of Technology.
Mich interessiert einfach, wie wir die Energiewende der Zukunft in den nächsten Jahren gut schaffen.
Und dazu können auch wir Verbraucher und Verbraucherinnen beitragen. Denn genauso schwankend wie die zur Verfügung stehenden Stromkapazitäten ist unser Stromverbrauch.
Wenn man sich vorstellt, dass es um einen Einfamilienhaushalt im Burgenland geht zum Beispiel, mit einer PV-Anlage am Dach, und dieser Haushalt produziert am Tag genauso viel Strom, wie er über den gesamten Tag verbraucht. Aber leider ist der Großteil der Verbrauch dieses Haushalts in der Nacht das Laden des E-Autos. Dann wird die gesamte Erzeugung zum Mittag eingespeist, geht vielleicht quer durch Österreich in einen Speicher, um dann in der Nacht wieder quer durch Österreich übers Netz zurückzukommen, um das E-Auto zu laden.
Wie schaffen wir es also, den Stromverbrauch mit den Stromkapazitäten in einen möglichst harmonischen Einklang zu bringen? Darum geht es jetzt. Das ist Energievoll. Eine Podcast-Serie zur Energiewende in Wien. Präsentiert von Wien Energie in Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, der Kreativagentur des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross und in dieser Folge geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Auch wenn sich wohl die wenigsten von uns bisher Gedanken darüber gemacht haben. Wie gelingt es, dass Strom trotz schwankender Einspeisung erneuerbarer Energien zuverlässig zur Verfügung steht? Und wofür bezahlen wir eigentlich, wenn wir unsere Stromrechnung überweisen? Ein Teil der Antwort verbirgt sich hinter einem ziemlich sperrigen Wort und dem Thema unserer Folge. Das ist Folge 7, der Kapazitätsmarkt. Es gibt diese Tage, vor allem im Winter, an denen kein Lüftchen weht und es gar nicht richtig hell zu werden scheint. Dunkelflaute, sagen Fachleute dazu, wenn weder die Solarkollektoren noch die Windräder erneuerbare Energie liefern.
Das kann auftreten in Situationen, wo es gar nicht so schlimm ist, aber zum Beispiel vor allem im Winter, wo es dann sein kann, dass der Strombedarf noch zusätzlich in der gleichen Zeit sehr hoch ist, weil es eben kalt ist, dann kann das ein echtes Problem machen.
Sprich, die Wärmepumpen laufen auf Hochtouren, um bei eisigen Temperaturen die Wohnzimmer zu heizen, die E-Autos wollen häufiger an die Ladesäule und gleichzeitig steht kein Strom aus Sonnen- oder Windkraft zur Verfügung. Um eines vorwegzunehmen, das heißt nicht, dass wir zurückgehen sollten zu Atomkraft oder Kohle, denn in Summe stehen uns genug erneuerbare Energien zur Verfügung.
Das ist die gute Nachricht. Es funktioniert tatsächlich. Also ja, unser Stromsystem kann und hoffentlich, toi toi toi, wird es in Zukunft auch rein mit erneuerbaren Energien funktionieren.
Das sagt Tara Estal. Sie ist Leiterin der Abteilung Integrated Energy Systems am AIT. Sie bestätigt, erneuerbare Energien sind volatil, stehen nicht immer beliebig zur Verfügung. Und jetzt, Frau Estal?
Brauchen wir ausreichend Flexibilitäten, und zwar eben kurzfristige Flexibilitäten.
Kurzfristig, das kann zum Beispiel bedeuten, als Ausgleich innerhalb eines einzigen Tages. Etwa, indem man den Strom aus der hauseigenen Photovoltaikanlage über die Mittagszeit in den Abend verschiebt.
Das kann man beispielsweise mit Hilfe von Batteriespeichern machen, aber auch mit E-Autos, die dann zur richtigen Zeit geladen werden.
Solche kurzfristigen Verschiebungen helfen Privathaushalten dabei, ihre Energie zentral zu nutzen. Aber sie reichen nicht, um die Schwankungen im gesamten Stromnetz aufzufangen. Was wir also auch brauchen, sind
sogenannte langfristige Flexibilitäten beziehungsweise eben auch verlässlich verfügbare Kraftwerkskapazitäten. Und darüber können wir dann zum Beispiel Strom vom Sommer in den Winter verlagern und wir können damit dann auch die Last in einer kalten Dunkelflaute decken.
Langfristige Flexibilitäten. Das können Pumpspeicherkraftwerke sein. Bei Energieüberschuss pumpen die aktiv Wasser in einen Stausee, um die Energie bei Bedarf wieder zu verstromen, indem sie es durch Turbinen ableiten. Moderne Netze ermöglichen es außerdem, Strom aus Nachbarländern zu importieren, wenn wir zu wenig haben, aber auch zu exportieren, wenn zum Beispiel in Bayern gerade nicht genug zur Verfügung steht. Für die Umrüstung auf grünen Wasserstoff, der künftig eine große Rolle spielen soll, braucht es aber auch moderne Gaskraftwerke. Sie stehen dann im Fall der Fälle als Reserve zur Verfügung.
Großes Problem unter Anführungszeichen bei Strom ist, dass sich Strom direkt relativ schwer speichern lässt. Wir machen das ja auch schon heutzutage, dass wir eben Erdgas zum Beispiel gut speichern können, um es dann in flexiblen Gaskraftwerken zu verbrennen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Wasserstoff und vor allem eben erneuerbarer grüner Wasserstoff aktuell so ein großes Thema ist, weil uns das ermöglicht, Überschüsse aus dem Sommer in Form von Wasserstoff zum Beispiel in den Winter mitzunehmen und dann dort im Winter wieder in Gaskraftwerken, aber eben jetzt erneuerbar zu verbrennen und dementsprechend dort den Strom wieder zur Verfügung zu haben.
Ich habe eine Knappheit beim Angebot, also diese berühmte Dunkelflaute. Und was halt jetzt passieren muss, ist, dass ich halt solche Backup-Kraftwerke habe, die halt in der Gegend herumstehen. Und genau in diesen Situationen, in diesen wenigen Stunden, dann hochgefahren werden, um halt diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen.
Arya Rodgakia-Dara berät für das Unternehmen Frontier Economics Regierungen und Energieversorger in wirtschaftlichen Fragestellungen. Dass es verlässlich verfügbare Kraftwerkskapazitäten braucht, die flexibel zur Verfügung stehen, um dann einspringen zu können, wenn Erneuerbare gerade nicht im ausreichenden Maß zur Verfügung stehen, dass es die braucht, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, für Privathaushalte ebenso wie für die Industrie, darüber sind sich eigentlich alle einig. Allerdings gibt es aus Sicht der Politik ein Problem. In Zeiten, in denen Strom sehr knapp ist, aber der Bedarf groß, also anders gesagt, das Angebot ist niedrig, die Nachfrage aber hoch, genau in diesem Moment, da würden die Strompreise eigentlich durch die Decke gehen. Arya Rodgar-Kirdara erinnert sich noch gut an die Zeit, als der Strompreis plötzlich nach oben schnellte. Als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Viele Leute, so der Experte, haben damals
zum ersten Mal in Wirklichkeit auf ihre Strom- und Gasrechnung geschaut. Und ich glaube auch, die Leute haben zum ersten Mal auch begonnen, eine Verhaltensänderung dahin zu setzen, dass sie gesagt haben, brauche ich wirklich meine 28 Grad Zimmertemperatur oder reichen mir 24 Grad aus? War sich zum ersten Mal dessen bewusst, dass Energie nicht im Überfluss zur Verfügung stellt. Und eigentlich haben diese hohen Preise auch eines bewirkt, was uns die Politik schon seit Jahren sagt, dass wir mit Energie sparsam umgehen sollen.
Sich bewusst werden über den Wert von Energie, da hat sich ja keiner was gegen. Aber die Auswirkungen stark steigender Strompreise sind extrem. Das muss man sich leisten können. Das muss sozial verträglich sein. Und es ist auch wichtig für die Wirtschaft des Landes.
Genau das ist der Punkt. Ich meine, wir sprechen da nicht über den Preis von einer Tafel Schokolade. Es ist unangenehm, wenn das teuer wird, aber in Gottes Namen. Also wir sprechen über Strom, über den Energieträger, wo man sich erwartet künftig, dass er noch wichtiger wird in allen Bereichen der Wirtschaft.
Und genau deswegen möchten Politikerinnen und Politiker verhindern, dass alleine Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Dass Extremsituationen, sei es eine Dunkelflaute oder auch externe geopolitische Unwägbarkeiten, den Strom extrem teuer machen. Hier greift die Politik ein, indem sie die Preise für den wichtigen Primärenergieträger Strom deckelt.
Das macht man in Spanien so, das macht man eigentlich überall in Europa, oder? Dass man, und in Österreich eben auch, das ist die sogenannte Abschöpfung, die dann dazu führt, dass dieses Geschäftsmodell in Schwierigkeiten gerät.
Das sagte der Ökonom und der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel Felbermayr, auf einer Podiumsdiskussion im letzten Herbst. Und er verwies auf die Folgen dieses Eingriffs in den Strommarkt. Wenn die Preise für den Strom gedeckelt werden, fehlen die Investitionsanreize für Energieversorger, flexible Kraftwerke zu bauen und zu betreiben.
Weil die Tage oder Wochen, wo das Kraftwerk läuft, nicht so viel Geld verdienen können, wie notwendig wäre, damit das ganze Kraftwerk überhaupt in Summe ein positives Geschäft sein kann. Und darum muss man sich andere Lösungen einfallen lassen, ne? Über Kapazitätsmärkte zum Beispiel. Und das heißt, ein System zu entwickeln, das eben für die Windenergie oder andere Unternehmen es zu einem Geschäft werden lässt, ein Kraftwerk zu bauen und daraus auch ein Geschäft zu machen, Deckungsbeitrag zu erwirtschaften, sodass die Investition sich rechnet. Ja.
Okay, jetzt befinden wir uns schon sehr tief in energiewirtschaftlichen Feinheiten. Hier wird es schon ziemlich knifflig, also bringen wir es doch einmal auf den Punkt. Flexibel zur Verfügung stehende Kraftwerkskapazitäten sollen eine stabile Energieversorgung sicherstellen. Dieses Backup ist unvermeidbar, aber es kostet natürlich auch Geld. Geld, das die Kraftwerksbetreiber nicht einfach über die Stromkosten wieder reinholen können. Über den sogenannten Kapazitätsmarkt soll daher nicht die Menge an geliefertem Strom vergütet werden, sondern die Tatsache, dass er bei Bedarf zur Verfügung stehen würde. So weit, so gut, oder?
Was man betonen muss, ist, es wird zwar Markt genannt, aber im Wesentlichen ist es ein zusätzlicher regulatorischer Mechanismus.
Das ist wieder Arya Rodgar-Kirdara vom Beratungsunternehmen Frontier Economics.
Das heißt, wir haben einen Kapazitätsmarkt, bei dem Stromerzeuger, Speicher oder flexible Verbraucher dafür bezahlt werden, nicht, dass sie Strom produzieren, sondern dass sie die Bereitschaft, Strom zu produzieren, zur Verfügung stellen. Das heißt, dass sie bestehende Kapazitäten zur Verfügung stellen und, wenn es erforderlich ist, tatsächlich auch produzieren könnten.
Mit anderen Worten, man vergütet die Option, im Bedarfsfall tatsächlich Strom zu liefern oder auch die Last zu reduzieren. Der Umbau der Energieversorgung weg von fossilen Energieträgern ist eine Mammutaufgabe. Das haben wir in diesem Podcast schon einige Male mitgekriegt. Sie kostet viel Geld und sie erfordert viel vorausschauendes Denken. Wie es funktionieren kann, sieht man in anderen europäischen Ländern. Belgien etwa gilt als Vorbild, was einen funktionierenden, anreizesetzenden Kapazitätsmarkt angeht. Aber auch vorbildlich funktionierende Mechanismen müssen auf den heimischen Markt angepasst werden. Zum Beispiel kann Österreich, anders als Belgien, auf viele Wasserkraftwerke zurückgreifen, die den hiesigen Markt sehr flexibel machen. Wie das Kraftwerkportfolio der Zukunft für eine sich ändernde Energiewelt aussehen soll, darüber machen sich gerade sehr viele schlaue Menschen Gedanken.
In Österreich haben wir sehr oft Diskussionen hinsichtlich der Frage, rechnet sich eigentlich ein Pumpspeicherkraftwerk noch? Oder sind es Großbatterien beispielsweise, die künftig diese kurz-mittelfristige Flexibilität zur Verfügung stellen? Und das sind halt Fragestellungen, wo man mit sehr viel Unsicherheiten zu tun hat.
Unsicherheiten, die Versorger wie Wien Energie gut kennen. Trotzdem geht es natürlich darum, weiter an einer Versorgungssicherheit der Zukunft zu arbeiten, die nicht zulasten der Umwelt geht. Auch in dieser Folge hat Barbara Fleißner wieder mit Menschen gesprochen, die sich bei diesem Thema sehr gut auskennen. Welche Strategie es braucht, damit Wien und ganz Österreich bis 2040 gut und sicher aufgestellt sind. Und warum die ungeplante Versorgung definitiv die teuerste ist, das hat Barbara Fleißner im Gespräch mit Stefanie Marie Ruprecht und Sebastian Erler von Wien Energie erfahren.
Dann herzlich willkommen hier im Podcast. Frau Ruprecht, Herr Erler, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Machen wir doch zu Beginn gleich mal eine kleine Zeitreise. Wir reden ja immer über das Jahr 2040, 15 Jahre nach vor. Wenn wir uns Wien in diesem Jahr vorstellen oder wenn Sie sich Wien in diesem Jahr vorstellen, Frau Ruprecht, wie sieht denn die Stadt da aus?
Also prinzipiell stelle ich mir die Stadt sehr ähnlich vor gegenüber jetzt. Ich finde, das Schöne an Wien ist ja, wenn man gerade durch den ersten Bezirk geht, diese Prachtbauten und man fühlt sich ein bisschen auch in eine andere Zeit versetzt. Was aber jedenfalls der Fall sein wird und was ich mir sehr klar vorstellen kann, ist, Wien wird grüner sein. Es werden mehr Flächen auch für Radwege bereitstehen. Es werden die Parks auch grüner sein, mehr nutzbar sein. Und was ich auch mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass die Stadt gerade die Mobilität ruhiger sein wird. Wenn ich bei mir in der Wohnung auch bei geschlossenem Fenster sitze, höre ich so oft die Schnellstraße. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das verändert und gerade Mobilität wesentlich ruhiger wird, weil E-Mobilität deutlich an Fahrt aufgenommen haben wird.
Herr Erler, wie sieht Ihr Wien im Jahr 2040 aus?
Ja, ähnlich, wie die Stefanie gesagt hat, vielleicht hinsichtlich Energieversorgung. Also ich wünsche mir für Wien eine leistbare und klimafreundliche Energieversorgung. Also 2040, hoffe ich, haben wir alle Gasthermen in Wien und alle Gasheizungen bereits ersetzt durch klimafreundliche Wärmepumpen und eben auch die Fernwärme. Und auch die Fernwärme ist dekarbonisiert. Und das ist bis 2040 auf jeden Fall eine Herausforderung, aber grundsätzlich jedenfalls möglich.
Wir haben vorhin schon gehört, es gibt Tage, an denen es dunkel ist. Kalt, windstill, die Sonnen- und Windkraft, die steht da kaum zur Verfügung. Gefühlt betrifft das ja Wien ganz stark im Winter, wochenlang tief, grau, nebliges Wetter. Wie viele sogenannte Dunkelflauten hat es denn im vergangenen Jahr gegeben, Herr Erler?
Ja, das kommt immer wieder mal vor. Also ausschlaggebend bei Dunkelflauten und die Folgewirkung der Dunkelflaute ist nicht so relevant, ob das im Stadtgebiet ist und da mal dunkel und windstill ist. Viel wichtiger sind da überregionale Wetterphänomene. Dann betrifft es in Europa an wirklich den Strommarkt. Dann haben wir das Thema, dass wir da wirklich hohe Preise am Strommarkt sehen.
Und die gibt's auch immer mehr?
Die Dunkelflauten gab es schon immer, ja. Nur die Auswirkungen sind andere. Also die Dunkelflauten haben die Eigenschaft, dass speziell in diesen Zeiten keine Photovoltaik und keine Windkraftanlage Strom produzieren und dadurch haben wir sehr hohe Residuallast. Das ist die Last, die sozusagen die übrig bleibt, die für andere Erzeugungsanlagen, ja. Und wenn diese auftritt, dann kommt es zum Teil hohen Strompreisen.
Und in solchen Situationen sind dann diese sogenannten flexiblen Kraftwerke relevant. Nur mal ganz kurz, was sind diese flexiblen Kraftwerke. Und welche Form von flexiblen Kraftwerken gibt es denn bei Wien Energie?
Ja, ganz einfach. Also flexible Kraftwerke sind Kraftwerke, die man in Betrieb nehmen kann, wenn man sie braucht. Also sie zeichnen sich aus, sie haben eine sehr kurze Anlaufzeit, dass man sie in Betrieb nehmen kann. Hier spricht man dann von Minuten, ja, in denen das Kraftwerk hochgefahren werden kann, um dann den Strombedarf zu decken, der hier zu decken ist. Und dahinter liegen immer speicherbare Energieträger. Also im Endeffekt Energie, die flexibel dann zur Umwandlung in Strom zur Verfügung stehen. Das sind zum Beispiel gespeicherte Wassermassen irgendwie in höher gelegenen Reservoirs, die quasi potenzielle Energie speichern. Aber es gibt eben auch gespeicherte chemische Energie, wie zum Beispiel das in Erdgas oder in Batteriespeicher passiert. Also da erfolgt die Umwandlung vom chemischen Energieträger dann in Strom. Im Westen haben wir da eher die Pumpspeicherkraftwerke, die hier diese Flexibilität im Strommarkt bieten. Wir im Osten Österreichs haben nicht diese geologischen Voraussetzungen. Also wir setzen hier eben auf die chemischen Energieträger. Und in unserem Fall haben wir eben diese flexiblen Kraftwerke in den Standorten Simmering und Donaustadt.
Mhm. Frau Ruprecht.
Und von dem her wollte ich auch nochmal darauf eingehen. Ich glaube, gerade das Besondere an Dunkelflauten auch in Österreich ist, wie vom Sebastian auch schon angesprochen, die Regionalität, die sehr unterschiedlich sein kann. Wenn man sich jetzt nur einmal den Osten und Westen in Österreich anschaut, ich glaube, ich habe diese Woche gelesen, in Linz gab es im Dezember bisher 5 Minuten Sonnenschein.
Wow.
Dann wird es einem auch schon augenscheinlich, dass gerade in diesen Zeiten eben die immer stärker ausgebauten neuen Erneuerbaren mit Photovoltaik und Wind einfach weniger stark zum Zug kommen und es dementsprechend an den alten Kraftwerken auch bleibt oder an den alten Erzeugungsanlagen dann auch bleibt, um hier in diesen Zeiten die Stromversorgung auch sicher darstellen zu können.
Wenn wir uns die Wirtschaftlichkeit auch so ein bisschen anschauen, also die Kraftwerke werden wenig eingesetzt. Die Politik hat sich auch für eine Gewinnabschöpfung entschieden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, mit der Wirtschaftlichkeit, da wird es vielleicht ein bisschen eng, aber wie können Wien Energie und auch andere Stromerzeuger diese Kraftwerke trotzdem betreiben, um langfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten?
Ich glaube, was man sich da genau auch anschauen muss, ist eben, wie verändert sich unser Erzeugungspark? Worauf wir sehr stark auch plädieren, ist einfach diese Gesamtansicht, diesen integrierten Ansatz in Form einer Kraftwerkstrategie auch politisch für Österreich sich anzusehen. Das bedeutet, wie verändert sich auch der Kraftwerkspark in Österreich, auch regional gesehen? Welche Kraftwerke kommen dazu? Welche neuen Erzeugungsanlagen kommen dazu? Und welche traditionellen Kraftwerkskapazitäten gehen vielleicht vom Netz, weil altersbedingt Kraftwerke vom Netz gehen, weil auch aufgrund Merit Order oder aufgrund auch der Gestehungskosten gasbetriebene Kraftwerke zunehmend weniger zum Einsatz kommen und dementsprechend weniger auch an Deckungsbeitrag erwirtschaften können. Und hier geht es uns auch sehr stark darum, dass man sich mit diesem integrierten Ansatz eine genaue Sicht darauf verschafft, was brauche ich an Angebot in Zukunft, gerade weil ich weiß, dass die Nachfrage auch steigen wird. Wir werden eine zunehmenden Stromnachfrage haben, sei es über die Elektromobilität, sei es auch in der Individualheizung und dass man hier genau dieses Mix and Match auch trifft. Dafür braucht es einen integrierten und einen langfristigen Planungsansatz, weil definitiv auch weiterhin diese flexiblen Kraftwerke und flexiblen Erzeugungsanlagen notwendig sein werden, damit wir durchgehend Versorgungssicherheit in Österreich auch darstellen können. Das heißt, um die Frage auch konkret zu beantworten, wir brauchen einen konkreten Plan, wir müssen wissen, was brauchen wir an Erzeugungskapazitäten und auch gleichzeitig, wo brauchen wir diese Erzeugungskapazitäten und wie finanzieren wir sie? Und dass das in dem derzeitigen Modell sehr schwierig ist, in Richtung auch Erlösabschöpfung, haben Sie auch schon angesprochen, zeigt eben zunehmend, dass wir zwar derzeit noch in keinem Problemfall stehen, aber zunehmend es schwieriger werden wird, hier die wirtschaftliche Betriebsweise von Kraftwerken auch darstellen zu können.
Also wir werden sie vermehrt brauchen, wir werden mehr solche flexiblen Kraftwerke brauchen. Auf der anderen Seite, bis 2040 werden ja auch viele derzeit genutzten Kraftwerke stillgelegt. Dann habe ich gelesen, etwa 8 Jahre dauert es, glaube ich, bis man so ein hochflexibles Kraftwerk gebaut hat. Zwischen Abschaltung und Ersatz. Ich nehme mal an, das habt ihr ganz stark auch im Blick, diese Versorgungslücke, dass die ja nicht entsteht. Da müssen wir uns keine Sorgen machen als Benutzer, als Otto-Normalverbraucher, oder?
Genau, und das ist eben genau auch das, was wir uns anschauen wollen. Wir sind sehr stark der Meinung, dass wir derzeit noch vor keinem Problem stehen. Wir haben keine Versorgungslücke und jeder kann 100% sicher sein, dass er in Österreich zu jedem Zeitpunkt Strom hat und wenn er auf den Stecker drückt, dann auch tatsächlich das Licht angeht, beziehungsweise auch Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen dafür. Und das, glaube ich, ist definitiv mal vorangestellt. Wir sind in einer sehr, sehr sicheren Versorgungssituation derzeit. Aber gleichzeitig wissen wir, dass große Kraftwerke gerade im Osten sehr, sehr stark in die Jahre kommen und einfach altersbedingt auch vom Netz genommen werden. So sehr wir sie auch streicheln und pflegen und hegen, unsere Turbinen, sie werden an ihr altersbedingtes Lebensende kommen. Und dafür braucht es entweder Ersatz, sei es über erneuerbare Erzeugung, als auch zentrale Erzeugung. Und eben genau dieses Matching zwischen flexibler Erzeugung und zentraler Erzeugung wird in Zukunft immer wichtiger werden. Und wir wissen, dass unsere Kraftwerke in den 30er Jahren in diese Phase auch kommen werden, wo sie altersbedingt vom Netz gehen müssen. Und da, Sie haben es auch schon angesprochen, gerade die Genehmigungsfristen und Baufristen für solche Großvorhaben in Österreich unfassbar lang sind oder lang sein können, mein Wunsch wäre, dass auch die in der Zukunft schneller gehen, müssen wir uns genau jetzt damit beschäftigen, wo braucht es diese Kapazitäten und wie groß müssen sie auch sein und wie können wir sie jetzt finanzieren, damit wir jetzt auch die Finanzierungsentscheidungen dafür treffen können.
Der Energiemarkt ist generell aktuell sehr, sehr spannend. Wir haben auf der einen Seite die Versorgungssicherheit, dann wollen wir Klimaneutralität, dann wollen wir auch die Unabhängigkeit von geopolitischen Unwägbarkeiten. Also da ist einfach viel zu beachten. Und die Umstellung der Energieversorgung ist so ein gewaltiger Kraftakt, auch auf politischer Ebene. Sie haben die Politik auch vorhin angesprochen. Da muss auch einiges passieren und die österreichische Regierung hat da eine Kraftwerksstrategie angekündigt. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Weiß man das schon?
Es ginge unserer Meinung nach genau um diesen zentralen und integrierten Ansatz. Das heißt, sich anzuschauen, welche Kraftwerke brauche ich? Wann gehen Kraftwerke auch vom Netz? Auch das von mir vorhin angesprochene, die Stilllegung, auch die altersbedingte Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten, dann auch die Modernisierung und was brauche ich auch für den Betrieb von Kraftwerken? All das sollte in einer Kraftwerkstrategie beleuchtet werden, sodass eben zu jedem Zeitpunkt und immer der Strombedarf, auch der Stromnachfrage in diesem Land gedeckt werden kann.
Wenn man das alles so hört und wenn man auch so mitbekommt, welche Punkte beachtet werden müssen, dann weiß man, die Energiewende ist ein Mammutakt, eine Mammutaufgabe, Herr Erler. Was sind denn da so die wichtigsten, die dringendsten Punkte? Welche Investitionen sind jetzt auch wirklich entscheidend für die Zukunft?
Ja, also ich glaube, wir brauchen eben da den ganzheitlichen Ansatz. Also wir müssen Erneuerbare weiter zielgerichtet ausbauen. Also wir haben sehr viel ausgebaut. Ich glaube, speziell die letzten Jahre haben gezeigt, da hat sich sehr viel getan. Wir haben einen richtigen PV-Boom gesehen die letzten Jahre. Das sehen wir natürlich hier auch in den Strompreisen, die ja mittlerweile sehr gering ist, wenn schön ist und die PV viel einspeist. Also da braucht es einfach zielgerichteten Ausbau. Wir brauchen aber auch stärkere Stromnetze, ja, speziell durch den dezentralen Ausbau, der schon erfolgt ist. Da müssen wir aus meiner Sicht eben hier nachjustieren und hier investieren. Und wir brauchen eben diese Flexibilität im System. Ja. Und diese Flexibilität im System kann ganz vielfältig sein. Also wir sehen natürlich jetzt auch sehr stark kommend jetzt die Batteriespeicher, wo die spezifischen Investitionskosten ja die letzten Jahre sehr stark gesunken sind. Also das sehen wir eigentlich quasi als nächsten Schritt in dieser Investitionskette für die Transformation des Energiesystems. Aber eben auch sehen wir auch die Notwendigkeit, dass man weiterhin flexible thermische Kapazitäten braucht im Kraftwerkspark, die in Zukunft dann auf Basis auch mit erneuerbaren Gasen betrieben werden können. Also da braucht es diese Dunkelflauten, die zum Teil dann zwei Wochen dauern können. Da sind Batteriespeicher mit den Kapazitäten dann schnell am Ende. Da braucht man diesen chemischen Energieträger aus meiner Perspektive, um diese Flauten dann auch versorgungssicher zu überstehen.
Was es auch natürlich braucht, ist genau dann die Investitionen in die Kompetenzen, die wir brauchen. Also auch hier auch dass die Personen und unsere Mitarbeiter und unsere Kraftwerksarbeiter jeweils dann mit den Kompetenzen ausgestattet sind, die sie brauchen, um diese neuen mit Grüngas betriebenen Kraftwerke auch richtig betreiben zu können. Und auch da muss man auch jetzt schon investieren und auch jetzt schon die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit man auch genau weiß, wie erfolgt das Handling eines solches Grüngas betriebenen Kraftwerks. Dahingehend war ja auch schon unser Wasserstoffbeimischversuch sehr, sehr aufschlussreich im vergangenen Jahr. Damit man sich eben genau anschaut, wie funktioniert das sowohl technisch als auch in der Handhabung, um hier auch für die Zukunft gewappnet zu sein.
Ihr habt ja auch Wien Energie gemeinsam mit Verbund beim Fraunhofer Institut eine Studie in Auftrag gegeben. Da geht es um den Kapazitätsmarkt für Österreich, wie der aussehen könnte. Was war denn da das Ergebnis, Frau Ruprecht?
Genau, wir haben es uns sehr, sehr ganzheitlich angeschaut. Wir haben mehrere Studien im Endeffekt eigentlich gemacht, ein Studienpaket, wie wir immer so schön sagen. Wir haben eine Hauptstudie mit dem Fraunhofer ISI erstellt, die sich genau damit beschäftigt, wie kann ein Kapazitätsmarkt für Österreich aussehen, wie muss der ausgestaltet werden. Danach haben wir auch noch eine Begleitstudie auch mit der Austrian Energy Agency angestellt, wo wir uns angeschaut haben, wie kann ein solcher Kapazitätsmarkt auch die Dekarbonisierung vor allem sicherstellen und schauen, dass jene Kapazitäten, die neu zugebaut werden oder die wir in Zukunft brauchen, auch den Dekarbonisierungspfad folgen, den wir alle ja so dringend weiterhin befolgen wollen und haben wollen, um unsere Ziele zu erreichen für das Klima. Und auch gleichzeitig dann noch einen vierten Teilaspekt der Studie, wo man sich die Wirtschaftlichkeitsaspekte von Kraftwerksbauten angeschaut haben, zusammen mit der WU. Was hat sich Fraunhofer jetzt dann angeschaut? Sie haben sich genau damit beschäftigt, wie kann ein Kapazitätsmarkt für Österreich ausschauen, welche Spezifika sind dabei zu berücksichtigen und welches Modell, es gibt verschiedene Varianten von einem Kapazitätsmarkt, welches Modell kommt da für Österreich am besten in Frage? Was ist ein Kapazitätsmarkt vielleicht an erster Stelle? Es geht genau darum, dass man sagt, im jetzigen Strommarkt wird sehr stark jene Energie vergütet, die produziert wird und die verbraucht wird. Bei einem Kapazitätsmarkt wird auch der Teil vergütet dafür, dass man Energie bereitstellt oder einfach Kraftwerke ready behält, also bereitstellt, die im sehr flexibel und im Falle von Dunkelflauten oder im Fall von anderwertigen Vorkommnissen, weswegen die Erzeugung nicht ganz so dem folgt, was gerade nachgefragt wird, auch eingesetzt werden können. Das heißt, man wird vergütet für die Bereitstellung von Kapazität und das ist der wesentliche Unterschied gegenüber dem jetzigen System und auch damit die Ergänzung, die wir uns vorstellen.
Mhm. Herr Erler.
Ja, genau. Und Fraunhofer hat eben diesen kombinierten Kapazitätsmarkt vorgeschlagen für Österreich und der besteht eben aus einem dezentralen Markt. Das ist nichts anderes wie ein Zertifikat. Ja. Jeder für eine Leistung müssen Lieferanten Zertifikat von Kraftwerksbetreibern einkaufen, um eben hier die gesicherte Leistung garantieren zu können. Das erfolgt nur sehr kurzfristig. Das kann nur 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft erfolgen, dieser Zertifikatshandel. Und für die langfristige Sicherheit, ja, Versorgungssicherheit und auch für den Anreiz von langfristigen Investitionen gibt es dann nur zusätzlich einen zentralen Teil, der hier sicherstellt, diese Investitionen auch in größere Kapazitäten dann zu ermöglichen. Also das ist sozusagen hier der Vorschlag von Fraunhofer.
Wie würde das denn in der Praxis funktionieren?
In der Praxis ist es so, dass der Energy-Only-Markt, so wie er jetzt gestaltet ist, grundsätzlich beibehalten wird. Also es ist ein zusätzlicher Mechanismus, der Kapazitäten einen Preis gibt. Also dadurch soll sichergestellt werden, dass auch Kraftwerke betriebsbereit bleiben, obwohl sie nur sehr selten laufen. Aber für diese Versorgungssicherheit, für diese Dunkelflauten, die paar Stunden, die im Jahr auftreten, verfügbar bleiben.
Und vielleicht auch die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich eben genau auch daran anschließend, was man mit einer Kraftwerkstrategie auch vorhaben soll. Also auch das in die Zukunft schauen, was brauche ich überhaupt an gesicherter Kapazität? Das ist in erster Linie einfach einmal sich damit auseinanderzusetzen, welche Leistung und wie viel an Leistung brauche ich 2040 flexibler Leistung? Und dann auf Basis von diesem Wissen auch zu schauen, Kann der Markt alleine das darstellen? Erfolgt das nur durch den natürlichen Zubau von Kraftwerken oder braucht es auch hier noch einen Incentive für eine flexible, eine gesicherte Kraftwerkslösung? Und eben mit dieser ersten Entscheidung dessen, wie viel an Leistung brauche ich, gehe ich dann genau auch in diese zentrale Ausschreibung, die vom Sebastian auch gerade angesprochen wurde, um dann noch zu entscheiden, ja, ich weiß wie viel, also die Höhe und auch gleichzeitig wo. Damit man eben genau auch das sicherstellen kann, dass die Angebot und Nachfrage dort sind, wo man es gerade zum richtigen Zeitpunkt auch braucht, beziehungsweise auch unterbringen kann.
Einige Vorteile, die man da schon erkannt hat, aber gibt es noch weitere Vorteile laut Studie eines solchen kombinierten Kapazitätsmarkts?
Ich glaube, was die Studie auch noch einmal gezeigt hat, auch wenn man auf die Begleitstudien eingeht, gerade in Richtung des Dekarbonisierungspfades, wir haben alle Technologien an der Hand, die wir brauchen, um auch Österreich zukünftig versorgungssicher zu betreiben. Also gerade diese Mehr, die auch immer wieder erzählt wird, mit es braucht unbedingt weiterhin fossile Kraftwerke, das sehen wir definitiv nicht so. Und das kann auch langfristig ein dekarbonisiertes Stromsystem Versorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt auch darstellen. Welchen Vorteil wir vor allem auch durch das kombinierte Modell sehen, ist, dass man sehr stark eben auf Angebot und Nachfrage auch eingehen kann. Man hat mit dem dezentralen Teil des Kapazitätsmarktes eine eher kurzfristige Perspektive, wo man kurzfristiger in die Zukunft schaut und dementsprechend auch nachfrageseitige Reduktionen, also was wir immer Demand-Side-Effekte auch nennen, reinnehmen kann. Da kann es auch darum gehen, dass beispielsweise Industrieanlagen ihre Produktion anpassen und dementsprechend in Zeiten, in denen weniger Stromerzeugung zur Verfügung steht, auch weniger nachfragen, sollten die Produktionsanlagen dementsprechend ausgerüstet und ausgestattet sein, sodass sich auch hier ein wirtschaftlicher Anreiz auch für Industrieanlagen bieten kann, an diesem Kapazitätsmarkt auch teilzunehmen. Gleichzeitig hat man den großen Vorteil über den zentralen Teil, man blickt auch langfristig in die Zukunft. Gerade auch, wie mit Ihrer ersten Frage schon angeschaut, wie schaut Wien 2040 aus, wie schaut die Stromversorgung 2040 aus, dass diese Frage auch schon frühzeitig beantwortet wird und man sich damit auseinandersetzt, genau dafür ist der zentrale Teil des Kapazitätsmarktes zuständig.
Gibt es eigentlich auch Alternativen und welche wären das?
Es gibt unterschiedliche Modelle. Es ist nicht so, dass das Kapazitätsmarktmodell uns jetzt gänzlich neu eingefallen wäre oder unsere Erfindung ist. Es gibt auch in mehreren anderen europäischen Staaten zunehmend Kapazitätsmärkte, die eingeführt werden, beziehungsweise die auch schon bestehen. Es gibt es in Großbritannien und auch in Belgien, wo man gerade auch dann die Erfahrungen dieser Länder auch sehr gut für unsere Zwecke auch nutzen kann und sich auch für Österreich anschauen kann, was kann man da als Learnings auch mitnehmen. Was wir ja auch in Österreich derzeit haben, ist zum Beispiel die Netzreserve, wo immer sehr kurzfristig mit Jahresausschreibungen sich angeschaut wird, wie kann ich denn den Bedarf fürs kommende Jahr decken? Wie viel an gesicherter Erzeugungsleistung brauche ich im kommenden Jahr? Das ist gerade die Perspektive der Netzreserve. Auch das sagen wir, das funktioniert derzeit im derzeitigen Modell sehr, sehr gut für Österreich, weil wir sehr viel an Erzeugungskapazitäten in Österreich haben. Wir haben sehr lange davon profitiert, dass sehr stark auch mit Wasserkraftwerken und auch Gaskraftwerken in den 90ern und in den Nullerjahren auch zugebaut wurde und dementsprechend viel an Erzeugungskapazität da ist. Das heißt, wir haben ein massives Überangebot oder massives vielleicht übertrieben. Wir haben derzeit ein Überangebot an Erzeugungsleistung in Österreich. Wenn man jetzt zukünftig darauf hinschaut, dass gerade große Gaskraftwerke, wie wir sie für die Wiener Energie betreiben, vom Netz gehen, dann fällt uns diese Erzeugungskapazität weg. Das heißt, ich habe nicht mehr die Flexibilität und ich habe nicht mehr den Luxus, dass ich mich da auch in einem Bauchladen von Kapazitäten und Kraftwerken bedienen kann in Österreich, sondern muss auch wesentlich gezielter und planbarer schauen, wie ich zukünftig Versorgungssicherheit herstellen kann. Und was wir sagen, die Netzreserve ist zu kurzfristig, um Investitionssignale für neue Kapazitäten zu treffen. Die Netzreserve eignet sich sehr, sehr gut im jetzigen System, wo man sehr viel an Kapazitäten da hat. Wenn es darum geht, Investitionsentscheidungen zu treffen, dann ist die Perspektive mit einem Jahr im Voraus zu wissen, wie hoch meine Zuschlagskapazität ist, einfach zu kurz. Das wird sich nicht mehr ausgehen.
Der Blick hinter die Kulissen ist immer wahnsinnig spannend. Und was ihr alles macht und welche Studien in Auftrag gegeben werden, welche Gedanken sich da im Hintergrund einfach abspielen, ist wahnsinnig gut und wahnsinnig spannend. Spannend aber für uns natürlich auch, für Konsumentinnen und Konsumenten. Was würde denn ein solcher Markt für uns bedeuten?
Ich glaube, in allererster Linie sichere Versorgung. Und das ist, glaube ich, das Haupt oder die Hauptaufgabe, die es erfüllen soll und auch die Kern- und intrinsischste Aufgabe, die die Wienenergie hat. Wir sorgen für eine sichere Stromversorgung und versorgen diese Stadt rund um die Uhr, 24/7 und das ganze Jahr über. Das heißt, der Hauptvorteil oder das, was schaut für mich dabei raus, ist auf jeden Fall die Gewissheit weiterhin, wenn ich etwas in einer Steckdose anstecke, dass es auch der Stromfluss auch da ist, den es braucht. Also gerade diese sichere Versorgung und dass das Ganze nicht ganz so utopisch ist in der Perspektive, glaube ich, hat man auch dieses Jahr in Spanien sehr deutlich gesehen, wo es über Tage zu einer Versorgungslücke gekommen ist und die Stromversorgung zusammengebrochen ist. Und man muss schon sagen, die teuersten Stunden sind jene der ungeplanten Versorgung, weil genau dann kann sich niemand darauf einstellen und das ist gerade auch volkswirtschaftlich mit das Verheerendste, was als Staat passieren kann. Und gleichzeitig sind wir auch der Meinung, man sieht es ja auch in den jetzigen Zahlen bereits, es nehmen die Zahlen an sogenannten Redispatch-Maßnahmen zu. Das bedeutet, dass über die APG, über den Übertragungsnetzbetreiber, ein Ausgleich erfolgen muss zwischen der geplanten Erzeugung und jener, der nachgefragt wird. Wenn hier kurzfristig in das Stromsystem eingegriffen wird, dann sind das sogenannte Redispatch-Maßnahmen. Ich hoffe, Sebastian, du korrigierst mich, wenn ich es falsch erklärt habe. Aber da genau diese Zahlen auch zunehmen und diese kurzfristigen Eingriffe mit die teuersten sind, glauben wir, da sind wir davon überzeugt, dass wir mit einem Kapazitätsmarkt hier auch langfristig größere Planbarkeit schaffen können, die ebenfalls sich sehr positiv auch auf den Staatshaushalt Österreichs auswirken wird.
Herr Erler, gibt es hier noch etwas hinzuzufügen?
Die Stefanie hat da wirklich schon sehr viel und alles, fast alles erwähnt. Aber genau, ich glaube, ja, wie Stefanie gesagt hat, ganz wichtig ist das Thema Versorgungssicherheit für den Endkunden und auch dann schlussendlich wirtschaftliche Stabilität auch in Österreich. Ich glaube, auch für die Industrie ist es ganz wichtig, hier auf die verlässliche Energieversorgung zu haben. Und das stärkt natürlich dann auch den Wirtschaftsstandort Österreich. Ja.
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wenn wir etwas in die Steckdose stecken, dass es dann auch tatsächlich funktioniert. Danke nochmal für dieses Bild und danke für die Arbeit im Hintergrund. Super spannend. Danke vielmals für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Was hinter dem sperrigen Wort Kapazitätsmarkt steckt, haben wir in dieser Folge beleuchtet. Man merkt, es lohnt, wie so häufig, die Vorgänge und die Hintergründe zu verstehen. Vielleicht bringt es die Gewissheit, und hier kehren wir noch einmal zu unserem Fluss vom Anfang zurück, wie viel getan wird, um den konstanten Strom am Laufen zu halten. Denn am Ende geht es doch vor allem darum, dass wir, jede und jeder Einzelne, auf diesen konstanten Lauf des Bachs Zugriff haben. Wir haben es gerade gehört. Es geht um die
Gewissheit weiterhin, wenn ich etwas in einer Steckdose anstecke, dass es auch der Stromfluss auch da ist, den es braucht.
Sauberer Strom dann, wenn wir ihn brauchen. Eine sichere Energieversorgung heute und in der Zukunft. Die Weichen werden jetzt gerade gestellt. Und Tara Esterl weiß...
Also wir werden in Zukunft sehr viel Flexibilität benötigen, aber mit unseren bestehenden Wasserspeicherkraftwerken sind wir da in Österreich auch schon sehr, sehr gut aufgestellt.
Darauf lässt sich doch fantastisch aufbauen. Das war Energievoll, eine Podcast-Serie zur Energiewende in Wien, präsentiert von Wien Energie in Zusammenarbeit mit Studio ZX, der Kreativagentur des Zeitverlags.